Sie hören eine Veranstaltung der Leipziger Buchmesse. Für die Inhalte ist die Leipziger Buchmesse nicht verantwortlich. Viel Spaß beim Hören.
10 Uhr müsst ihr da erreichbar sein. Lange Rede, kurzer Sinn. Guckt euch, googelt einmal Impressumsgenerator und ihr bekommt von ganz vielen anderen Rechtsanwaltskollegen perfekte Generatoren, die alles abfragen, was ihr braucht. Ihr gebt vorne ein: Ich bin Privatperson, ich habe redaktionell journalistische Inhalte, da muss man nämlich hier noch § 55 Rundfunkstaatsvertrag ausweisen. Das wird alles für einen gemacht, man gibt unten die Quelle an. Es gibt, also ich benutze zum Beispiel immer erecht24.de. Es gibt noch den Service, dass man irgendwie Datenschutzerklärungen dazu bekommt, dass man irgendwelche Haftungsausschlüsse und so weiter. Die wollen nichts dafür, die wollen nur quasi den Link von euch, den gebt ihr ihnen und seid glücklich, dass ihr nicht so viel Arbeit habt damit. Und es ist tatsächlich so, es ist ein Risiko, was man einfach super einfach ausschließen kann. Und man ist auf der sicheren Seite. So, wohin damit? Es gibt eine Zwei-Klick-Rechtsprechung. Das heißt, das Impressum darf nie weiter als 2 Klicks entfernt sein. Im besten Fall habt ihr einfach oben auf der Seite einen Unterpunkt, eine Unterseite, da steht Impressum, da klickt man drauf, da kommt euer Impressum. Impressum unten verstecken. Könnte machen, aber wenn man irgendwie 15 Seiten nach unten scrollen muss und dann erst das Impressum kommt, ist Käse, ist Gefahr, lassen wir lieber weg. Auch irgendwie das zu verschleiern, im Endeffekt, wenn das unter Kontakt steht, ist es meiner Meinung nach in Ordnung, aber die eindeutige Bezeichnung Impressum ist immer das Beste. Und ebenfalls Klassiker, habe ich früher auch gemacht, das Impressum als JPEG nur hinterlegen, weil dann diese ganzen Spam-Crawler die E-Mail-Adressen nicht rausfiltern können. Könnt ihr machen, könnt aber dann halt auch abgemahnt werden, weil theoretisch das nicht für jedermann lesbar ist. Bei Social Media ist es so, der Link zum Impressum reicht aus, wenn ihr dann am besten auch in dem Impressum selbst noch einen Hinweis habt, dieses Impressum gilt auch für Instagram, Twitter, weiß der Geier was. Ich habe das bei mir einmal quasi dargestellt, bester Blog im Internet, kennt ihr schon. Bei mir einmal Kontakt, erster Klick, Impressum, zweiter Klick, und ich habe das Impressum, wie ihr es eben gesehen habt. Facebook nimmt einem das inzwischen ab. Da kann man unten bei den Einstellungen kann man selbst das Impressum einstellen, dann einfach das Impressum rauskopieren, was man eher auf der Homepage schon gemacht hat mit seinem Generator und man ist auf der sicheren Seite. Und bei Twitter kann man das auch ganz fein, genauso bei Instagram, einfach in den Link legen. Wenn man ganz sicher gehen möchte, macht man es so, dass man quasi als letztes Wort in die Beschreibung Impressum Doppelpunkt schreibt und dann kommt man unten direkt aufs Impressum. Ich habe das nicht gemacht, weil ich die Gefahr liebe. Ihr könnt da natürlich auch schreiben Impressum und dann den Link direkt hinterlegen. Das geht inzwischen bei Twitter ja auch. Und dann auch immer bedenken, nur 2 Klicks weit weg. Das heißt, wenn ihr jetzt, wenn ich auf meine Seite selbst verlinken würde und auf der Seite selbst sind es nochmal 2 Klicks, sind wir bei 3 Klicks. Und das ist 1 Klick zu viel und das ist doof. Prinzipiell gilt, viele von euch haben ja so Misch-Accounts, die haben, also bei mir ist das auch so, ich nutze meinen Twitter so halb privat und dann so ein bisschen Rechtsanwalt beruflich und so ein bisschen Blogger beruflich. Das sind Misch-Accounts und dann ist es einfach so, man braucht ein Impressum. So, Impressum durch, Schluck Wasser. Nur, ne? Das ist die Schleichwerbung. Ist irgendwie bei Buchbloggern noch gar nicht so angekommen, weil noch nicht so die relevanten Gelder geflossen sind, meines Wissens. Ist aber in anderen Blogosphären Riesenthema. Also Reiseblogger, Autoblogger, Technikblogger, Mode, Technik habe ich schon. Also was auch immer, wo ihr euch vorstellen könnt, wo Geld fließt. Die haben das Problem, die gehen auch ganz anders damit um. Die haben zum Teil auch, muss man sagen, die sind in der Professionalisierung da ein Stück weiter, was aber natürlich auch daran liegt, dass einfach mehr Geld fließt und dann einfach ganz andere Mechanismen entstehen. Prinzipiell klar sein muss, Werbung und redaktioneller Inhalt auf euren Blogs müssen getrennt sein. Das ist quasi, das müssen wir jetzt die nächste halbe Stunde einfach, na gut, wenn ich gnädig bin, 25 Minuten, im Kopf behalten. Das steht über allem. Wir machen nicht viel Gesetzestext lesen, aber die kann ich euch nicht vorenthalten. Das Telemediengesetz sagt zum Beispiel, kommerzielle Kommunikation muss klar als solche zu erkennen sein. Der Rundfunkstaatsvertrag sagt, Werbung muss als solche klar erkennbar und vom übrigen Inhalt der Angebote eindeutig getrennt sein. In der Werbung dürfen keine unterschwelligen Techniken eingesetzt werden. So, jetzt habe ich hier, das ist jetzt so ein bisschen, ne, das ist so völlig weg von aller Kultur, Preußen-Münster, da wird immer viel bei westline.de drüber berichtet. Die haben oben einen Artikel, dann kommt was über Sessel, dann kommt was über Autoreifen und dann kommt wieder ein Artikel. Ja, sagt man jetzt, okay, der normale Mensch, der kann das ja sehen. Da steht ja dann oben drüber, schön und bequem. Das wird ja nichts irgendwie mit Preußen-Münster zu tun haben. Aber was denn, wenn das irgendwie die neuen Sessel in der VIP-Lounge sind? Also theoretisch klickt man unbedarft dann da drauf, hat aber nur auf Werbung geklickt. Im Endeffekt, ist das klar erkennbar? Nein, ist es nicht unbedingt. Ist es eindeutig getrennt? Nein, ist es nicht. Natürlich sind die Artikel voneinander getrennt, aber die sind alle gleich aufgemacht. Das könnten alles vier Artikel sein, die irgendwie journalistisch geprägt sind. Deswegen, die sind ja nicht doof, haben sie Anzeige daneben geschrieben. Das ist so eines der Beispiele, wie ihr theoretisch auf eurem Blog es machen könntet, so, es aber nicht tut, sondern so tut. Eben weil das keine eindeutige Trennung sonst wäre, wenn ihr es nicht eindeutig kennzeichnet. Da kann dann stehen Anzeige oder Werbung, das ist völlig gleich, nur es muss eben da stehen. Jetzt wird es, Herr Plattau sieht es mir nach, ich habe die Zeit online genutzt. Natürlich ist es eine Schande. Aber ich habe die Zeit natürlich jetzt so als so Grauzonenbeispiel genommen, schlechtes Beispiel genommen. Bei der FAZ findet man sowas gar nicht. So, natürlich ist klar, wir sehen hier die, habe ich auch noch einen PowerPointer hier drin? Hier, die LBS macht Werbung und es steht oben drüber Anzeige. Was ist denn aber mit diesem ganzen Kladderadatsch hier drumherum, mit diesem orangenen Buchentdeckung der Woche? Könnte ja theoretisch auch die Buchentdeckung von Zeit Online sein. Es steht aber nirgends Anzeige drüber. Es steht auch nirgends am Rand irgendwie Anzeige, dass man irgendwie quasi hier oben drüber steht, abseits vom redaktionellen Teil, ist alles, was bei uns orange ist, ist eine Anzeige. Ist nicht der Fall. Hier muss man aber sagen, wenn man super risikoscheu ist, schreibt man es drüber. Ansonsten kann man aber durchaus vertreten, das ist doch so eindeutig getrennt voneinander. Jeder Mensch, der irgendwie halbwegs was in der Birne hat, wird das als Werbung erkennen, und zwar vom Verlag BTB. Aber hier, das ist eines dieser Beispiele, wo man sieht, diese Grenzen verschwimmen und man kann gar nicht immer ganz genau sagen, ist es so oder ist es nicht so. Ich würde nicht vor Gericht mit der Zeit darüber streiten wollen und ich würde, wenn die Zeit mich fragt, würde ich auch sagen, Leute, das ist so in Ordnung. Aber es ist eben so, man kann drüber diskutieren. Und sobald man drüber diskutieren kann, wird man irgendjemanden finden, der vielleicht auch einen Anwalt hat, der sagt, nein, das ist nicht eindeutig getrennt, und dann sitzt man in der Tinte und die Zeit hat genug Zeit und Geld und Muße, um sich dagegen zu wehren, aber ihr selber habt keinen Bock, euch mit sowas zu beschäftigen. Deswegen würdet ihr im Zweifel oben drüber schreiben, Anzeige oder Werbung. Und jeder, der dann irgendwie sagt, er hat es nicht erkannt, dem kann man halt nur noch einen Vogel zeigen. Schleichwerbung, Schleichwerbung, Schleichwerbung. Schleichwerbung ist tatsächlich im Rundfunkstaatsvertrag noch einmal erwähnt und definiert. Im Endeffekt ist es eindeutig und klar, Schleichwerbung ist die Erwähnung oder Darstellung von Waren in Sendungen. Das ist jetzt Sendung, weil der Rundfunkstaatsvertrag eigentlich natürlich für den klassischen Rundfunk, also im Sinne von Radio und Fernsehen, gilt. Wenn sie vom Veranstalter absichtlich zu Werbezwecken vorgesehen ist und mangels Kennzeichnung die Allgemeinheit hinsichtlich des eigentlichen Zwecks dieser Erwähnung oder Darstellung irreführen kann. Hört sich schön juristisch an, ist es auch. Hier haben wir aber schon einen der ersten Knackpunkte. Es geht darum, das absichtlich zu tun. Eine Erwähnung oder Darstellung gilt insbesondere dann als zu Werbezwecken beabsichtigt, wenn sie, hoppla, das überrascht uns, gegen Entgelt oder ähnliche Gegenleistung erfolgt. Soweit, so gut, so klar. Heißt für euch, euer Post, euer Blogpost, euer Instagram-Post, euer Tweet sieht privat oder redaktionell oder wirtschaftlich neutral aus. Heißt, ihr sagt als Privatperson, Mensch, ich habe heute ein Buch gelesen und das war echt dufte. Absolut in Ordnung, weil Privatpersonen einfach sagen können, was sie dufte finden. Euer Post sieht redaktionell aus. Heißt, ihr schreibt eine Rezension. Da geht jeder davon aus, wenn das Buch euch gut gefallen hat, dann werdet ihr auch schreiben, dass euch das Buch gut gefallen hat, weil das einfach Sinn und Zweck dieses Blogs und dieser Arbeit ist. Und dieser redaktionelle Beitrag ist im besten Fall auch wirtschaftlich neutral formuliert. Heißt, ihr preist es nicht über Gebühr an. Ihr könnt sagen, verdammt noch eins, ist das ein gutes Buch. Aber wenn ihr sagt, jetzt gebt mir natürlich das Beispiel aus, aber wenn ihr sagt, also das ist so ein hervorragender Verlag, der da also prinzipiell ständig so geile Dinger raushaut, dass ich mich am liebsten da bei denen mal... Ist alles Quatsch, ne? Aber macht es nicht zu krass einfach. Ne? Und habt vor allem dann nicht die Absicht, wenn ihr es schon tut, das betreffende Unternehmen auch noch zu fördern. Wenn ihr also loszieht und sagt, also BTB, dieses Bienenbuch, was wir da eben hatten, da will ich unbedingt, dass BTB jetzt nochmal 15 Bücher mehr fördert. Das wird euch keiner so leicht erstmal nachweisen können, weil keiner in euren Kopf reinguckt und weiß, ob es wirklich und wie sehr es eure Absicht war. Aber da gibt es dann Indizien. Und sobald dann zum Beispiel rauskommt, BTB hat euch Geld dafür gegeben, würde ich sagen, naja, aber dann ist die Absicht schon mal ganz klar. Und dann ist aber das Problem, der mündige Verbraucher kann das nicht erkennen. Das heißt, man muss da natürlich rangehen und sagen, viele Sachen kann man sich dumm stellen und sagen, sorry, ich habe es nicht erkannt. Bei der Zeit kann ich mich dumm stellen und kann sagen, ich habe es nicht erkannt. Aber jeder Mensch, der eben mündig ist und normal am Rechtsverkehr teilnimmt und in sozialen Medien, wie jetzt wir alle teilnimmt, wird sowas erkennen und muss sowas auch erkennen. Anderes gilt für Kinder und dann natürlich auch für Kinderbücher, Frau Leo. Da muss man ganz, wenn man die Kinder direkt adressiert, darf man nicht sich quasi extra auf diese Unwissenheit von Kindern stürzen. Also das meiste, was früher in den 90ern in meiner Kindheit im Fernsehen an der Werbung bei RTL 2 lief, war wahrscheinlich alles ein bisschen drüber. Da war es aber eindeutig, es waren Werbeblöcke. Da ist es klar, dass es Werbung ist, die wurde einem nicht untergeschoben, aber auch da sollte man darauf achten, dass man irgendwie, wenn man Kinder direkt anspricht, den Bogen nicht überspannt. Klassische Fallgruppen, Werbeanzeigen ohne Kennzeichnung, so wie wir es eben hatten, die einfach quasi innerhalb des redaktionellen Beitrags, entweder als eigener Beitrag oder in den Beiträgen selbst enthalten sind. Dann natürlich Tarnung von Werbung als objektive journalistische Äußerung. Wurde mir gestern wieder erzählt, dass es durchaus Agenturen gibt, die Blogger anschreiben und jetzt auch vehement Buchblogger anschreiben und sagen, wir möchten, erstmal wollen wir nicht, dass ihr No-Follow-Link setzt, sondern ihr sollt einen Follow-Link setzen und bitte unbedingt diesen Beitrag, für den wir euch Geld geben, nicht als Werbung kennzeichnen. Ich dachte, nächstes, weil jetzt würde ich nämlich sagen, genau dasselbe gilt, wenn jemand euch anschreibt und sagt, hey, ich habe schon diesen geilen Blogbeitrag für dich vorbereitet, stell den doch mal online. Da denkt ihr euch, oh super, keine Arbeit, ein Beitrag und es gibt noch einen Huni. Ne? Ist klar, Werbung in privaten Profilen ist auch so, wenn ihr so tut, als würdet ihr in eurem Mischprofil gerade privat auftreten und bewerbt aber schleichenderweise Produkte und Dienstleistungen von anderen, ist das ebenfalls klassische Schleichwerbung. Werbelinks ist genau dasselbe. Wir sprechen auch gleich nochmal über Affiliate-Links. Unveränderte Übernahme von Beiträgen und auch, schönes Ding, Fake-Bewertungen. Also kann man prinzipiell nicht nur aus werberechtlichen Gesichtspunkten sagen, Finger weg, sondern auch heißt wettbewerbsrechtlich auch nicht schön. Beispiel, kaufen Sie dieses Buch. Ich fand dieses Buch wirklich sehr gut, es ist von Julian Barnes. Das erste Buch von Julian Barnes, was ich mochte, ist aus dem Verlag Kiepenheuer und Witsch. So, ich sage jetzt ganz offiziell, ich werbe jetzt für dieses Buch, ich habe nichts dafür bekommen. Es war wirklich sehr gut, falls ihr mal ein gutes Buch lesen wollt, lest dieses Buch. Wer aber sagt das oder schreibt das? Beispiel 1, Kiwi hat einen eigenen Blog. Kiwi schreibt, kaufen Sie dieses Buch. Was erwarte ich von Kiwi? Was erwarte ich von Julian Barnes? Natürlich erwarte ich von denen, auch wenn die einen Blog haben, wo ich erstmal irgendwie journalistisch neutrale Berichterstattung erwarte ich aber trotzdem von Kiwi, dass sie natürlich ihre Produkte loben und anpreisen, denn dafür ist es ja nun eben da. Hier wird man auch sagen müssen, der mündige Verbraucher erkennt, dass Unternehmen, die auf ihrer Website einen Blog betreiben, dass sie natürlich für ihre Produkte werben. Und keiner wird da reinschreiben, naja, es ist so mittelmäßig gelungen, aber kauft's doch trotzdem. So, jetzt ist das so, mein Twitter-Profil, was ist, wenn ich sage, ich kaufe dieses Buch? Bei mir steht jetzt drin, Literaturkritiker. Das ist alles so, ne, weil ich es immer so ein bisschen übertreibe, das merkt ihr ja. Deswegen auch Moderator, Verleger, Jura ist alles Quatsch, nur Rechtsanwalt ist echt. Also wirklich, ne, kann das bei Bedarf, kann ich die Zulassung zeigen. Ich habe so einen Anwaltsausweis, kann ich dann auch nachher rumgeben. damit alle das glauben. Was ist, wenn ich sage, ich kaufe dieses Buch? Wenn ich das Buch, ich habe das Buch rezensiert, ich habe gesagt, das ist das erste Buch seit langem, was ich von dem Mann lese, was mir wirklich ausnahmslos gut gefällt. Das ist von mir ein redaktioneller Beitrag. Und dieser redaktionelle Beitrag ist völlig unbeeinflusst, denn ich habe das Buch gelesen, ich durfte, hat Kiwi nicht gestört, über die letzten beiden Bücher schreiben, dass ich sie echt Grütze fand. Von daher hat niemand auf mich Einfluss genommen. Deswegen darf ich natürlich, genauso wie Herr Platthaus in der FAZ das auch schreiben darf, kauf dieses Buch zum Beispiel, das wäre vielleicht ein bisschen zu plakativ, je nachdem, wie man das aufbaut und wie insgesamt der Duktus ist der Rezension. Aber von mir wird man denken, okay, dem nehme ich das ab. Wenn jetzt aber Sami Slimani sagt, kauf dieses Buch, einfach so, aber da haben wir gleich noch Beispiele, da denken wir dann drüber nach. So, und da ist nämlich die Frage, warum macht er das? Warum macht er das, weil das quasi seine Arbeit als Blogger ist, weil er Rezensionen schreibt? Oder macht er das, weil er ein Entgelt bekommen hat? So, dann ist immer die Frage, was ist denn ein Entgelt? Und das ist so ungefähr, das sind die 2, 4, 6, 8, 9 Zeilen, die immer wieder am überraschendsten für alle sind. Denn beabsichtigte Schleichwerbung setzt nicht voraus, dass tatsächlich Geld geflossen ist. Und es muss nicht unbedingt Geld sein. Es kann auch sein, dass ihr irgendwelche anderen Leistungen bekommt. Dass die also sagen, hey, für eine gute Rezension zu Buch X bekommt ihr von uns einen Buchgutschein für 100 Euro, was ja wieder auf Geld hinausläuft. Oder ihr dürft euch bei uns 15 weitere Bücher aus unserem Verlagsprogramm aussuchen. Genau dasselbe Ding. Aber hier, das ist jetzt ein Urteil zu Fernsehschleichwerbung, ist es aber auch so, die Existenz des Entgelts wird gar nicht vorausgesetzt, sondern es reicht die Absicht. Und die Absicht ist natürlich umso leichter nachzuweisen, wenn man nachweisen kann, okay, der hat irgendwie in irgendeiner Form was dafür bekommen. Theoretisch ist es aber schon Schleichwerbung, wenn ich nur Schleichwerbung machen will. So, da haben wir es nochmal, ne? Vorhin schon gesagt, absichtlich und zu Werbezwecken vorgesehen. Es gibt also Schleichwerbung ohne Gegenleistung. Wenn eine Gegenleistung fließt, ist natürlich die Schleichwerbung leichter zu erkennen. Das hilft euch aber nicht, wenn es darum geht, ob es welche ist oder nicht. So, jetzt kommen die ersten mal Bilder. Endlich, keine Gesetzestexte mehr. Was verstehst du nicht? Du findest die Schuhe wirklich gut und du bist als in dem Fall dann quasi Produkttesterin einfach überzeugt. Wenn jemand dich fragt und sagt, Stefanie, waren denn die Schuhe wirklich so bequem? Dann sagst du, ja, ich habe irgendwie lange gesucht und immer habe ich unten Blasen bekommen und so. Und, ja, aber jetzt hinten genau. Ist das alles in Ordnung. Aber die habe ich ja selber gekauft. Die hast du selber gekauft. Ich habe keinen Kontakt mit mir. Ja, und vielleicht willst du sogar, dass diese Schuhe mehr verkauft werden. Aber die Frage ist, wie äußerst du das? In welchem Umfeld? Äußerst du das in dem Umfeld, dass du sagst, ich bin völlig unabhängige Stefanie Leo, vielleicht als private Person, da darf ja jeder so viel werben, wie er möchte. Wenn du jetzt aber einen Blogbeitrag hast, wo du über die Messe schreibst und dann kommt New Balance auf dich zu und sagt, Frau Leo, wollen Sie denn nicht? Dann nochmal, das würde doch toll passen, Sie sind noch viel rumgelaufen. Einfach, wir geben Ihnen einen Huni und Sie schreiben nochmal rein, dass die Schuhe echt klasse waren. Dann würde man sagen, okay, hier ist sofort die Grenze, wo es Schleichwerbung wird, wenn du dann nämlich in dein eigentlich objektives Urteil über die Messe oder auch eigentlich objektives Urteil über die Schuhe da noch eine Werbeaussage reinpackst und dann sagst, so, und die Schuhe habe ich nicht nur getragen und für gut befunden, kauf die. Das ist echt ein gutes Ding. Du findest die Schuhe wirklich gut und du bist als in dem Fall dann quasi Produkttesterin einfach überzeugt. Wenn jemand dich fragt und sagt, Stefanie, waren denn die Schuhe wirklich so bequem? Dann sagst du, ja, ich habe irgendwie lange gesucht und immer habe ich unten Blasen bekommen und so. Und, aber jetzt hinten ist das alles in Ordnung. Die habe ich ja selber gekauft. Die hast du selber gekauft. Ich habe keinen Kontakt mit mir. Ja, und vielleicht willst du sogar, dass diese Schuhe mehr verkauft werden. Aber die Frage ist, wie äußerst du das? In welchem Umfeld? Äußerst du das in dem Umfeld, dass du sagst, ich bin völlig unabhängige Stefanie Leo, vielleicht als private Person, da darf ja jeder so viel werben, wie er möchte. Wenn du jetzt aber einen Blogbeitrag hast, wo du über die Messe schreibst und dann kommt New Balance auf dich zu und sagt, Frau Leo, wollen Sie denn nicht? Dann nochmal, das würde doch toll passen, Sie sind noch viel rumgelaufen. Einfach, wir geben Ihnen einen Huni und Sie schreiben nochmal rein, dass die Schuhe echt klasse waren. Dann würde man sagen, okay, hier ist sofort die Grenze, wo es Schleichwerbung wird, wenn du dann nämlich in dein eigentlich objektives Urteil über die Messe oder auch eigentlich objektives Urteil über die Schuhe da noch eine Werbeaussage reinpackst. Und dann sagst, so, und die Schuhe habe ich nicht nur getragen und für gut befunden, kauf die. Das ist echt ein gutes Ding. Das ist sowas, das kann man wird diese Fälle, man kann nicht absolut sagen, das ist es oder das ist es nicht. Sonst wäre das jetzt quasi, sonst wären diese Beispiele, sonst könnte ich die nicht immer wieder bringen, sonst hätte irgendjemand quasi das abgemahnt, wäre vor Gericht gegen sie gegangen und hätte das Gericht entscheiden lassen. Aber Richter sind natürlich auch genauso Menschen, und wenn du dann einen 65-Jährigen hast, der sagt, ich habe das Bild mir jetzt angeguckt, ja, sorry, ich weiß nicht. So, und dann sagt halt der eine Richter das so und der andere sagt es so. Und dann bist du beim Landgericht in der Kammer, da sitzen sie zu dritt und dann sagen zwei so, ja, und einer sagt, ich finde, das ist Schleichwerbung, und dann wird das Urteil, also wird die Klage abgewiesen. Das ist sowas, und das kann man prinzipiell auch nur sagen, das ist immer ein Risiko, und das Risiko ist da immer da, dass irgendwann mal einer kommt und Füße tritt. Das kann berechtigt oder unberechtigt sein. Das quasi jetzt, womit wir nachher alle rausgehen, ist, wir machen das gar nicht erst. Sondern wenn wir Geld dafür bekommen haben, dann schreiben wir es einfach drüber und da bricht uns auch kein Zacken aus der Krone. Dass man diese Sachen nicht, ich habe gleich noch ein Beispiel, wo gesagt wurde, okay, das ist konkret, so ist es Schleichwerbung. Aber bei diesen Sachen, da gibt es auch keine Urteile bis jetzt zu. Das ist alles noch viel zu frisch. Das ist alles so eine Daumengeschichte. Und da sind einfach, ich meine, die Richter, die sich mit sowas auskennen, die werden gerade erst geboren, so ungefähr. Also die kommen jetzt gerade erst ins Richteralter. Die meisten, die da sitzen, sind natürlich so die klassischen, weiß ich nicht, so jetzt zwischen 45 und 65. Ich nehme erst ihn dran, okay? Im Endeffekt ist das ja auch wieder so, wenn du das als Blogger zum Beispiel machst, ist es so, du hast das getestet, für gut befunden und empfiehlst es. Und es spricht nichts dagegen, dass du Sachen dann empfiehlst, du darfst nur nicht das irgendwie überreizen. Sobald dann Rebuy zum Beispiel sagt so, hey Kollege, wenn das nächste Mal, wenn du sowas machst, dann geben wir dir noch irgendwie 50% Rabatt auf deine Bestellung. Und wenn du dann denselben Beitrag quasi in ähnlicher Form nochmal nutzen würdest oder quasi dann nochmal einen schreiben würdest, müsstest du Anzeige drüber schreiben. Aber so ist es absolut im Rahmen, so ist es genauso, jede positive, überschwängliche Rezension ist absolut in Ordnung, nur eben sobald man versucht, Leuten was unterzuschieben, und das ist auch natürlich, das ist immer so eine Gefühlsfrage, ne? Das ist auch so ein bisschen Fingerspitzengefühl, versuche ich das gerade? Man kann immer selber so den Test machen. Versuche ich gerade, denen das unterzuschieben, die dazu zu bringen, Sachen zu machen? Und im Endeffekt, die Sache mit der Absicht würde ich gar nicht so hochhängen. Die Absicht wird euch in den seltensten Fällen jemand nachweisen können. Nachweisen kann euch einer die Absicht erst, wenn wirklich was geflossen ist. Und das wird euch, das ist ja das Feine, deswegen machen sie es alle weiter, wird euch auch keiner nachweisen können. Das heißt aber nicht, dass es richtig ist.
Warum kann es keiner nachweisen? Kann man nicht irgendwas von
dir
fordern und sagen,
ja, wenn du jetzt sie abmahnst, musst du erstmal beweisen, dass das Schleichwerbung ist. Dann natürlich gewisse Sachen, die du einfach nicht beweisen kannst. Das heißt, du kannst das sozusagen anbeweisen und kannst sagen, naja, die Indizien sind doch so eindeutig, dass es hier steht, dann hat sie es hier nochmal verlinkt und da nochmal verlinkt. Das kann doch so nicht sein. Und man bringt sie dann quasi in die Beweispflicht, dann muss sie kommen und muss beweisen, dass es nicht so ist. Aber dann ist auch wieder die Frage, wie kann sie beweisen, dass es nicht so ist? Und das sind ebenso gerade in diesem Gebiet die Probleme, wo noch nicht richtig klar ist, wie man genau es machen kann und wie auch die Rechtsprechung dann damit umgehen wird. Deswegen, da gibt es einfach bis jetzt zu wenig Fälle. Ja. Das sieht ja gar nicht an, ja. Ganz viele schreiben. Ja quasi das Risiko, was man selber eingeht, was Sami Slimani eingeht. Und der sagt, naja gut, wenn von meinen 50 Followern, die drunter schreiben, schönes Wochenende, noch einer schreibt, du bist so eine alte Schleichwerbesau und entfolgt dich und blockt dich, das ist ihm im Zweifel einfach egal, weil alle anderen ja das schöne Wochenende gewünscht haben. Ich folge ihm gar nicht, aber inzwischen wird, ja, also genau, das ist auch mein... Ja, das ist auch mein Eindruck, dass viel geschimpft wird und es ist im Endeffekt so, je mehr Leute es gut und richtig kennzeichnen, desto eindeutiger wird es, desto leichter kommt auch quasi die Szene so in Bewegung, dass sie merkt, das ist Pflicht, das muss sein und dass die Szene dann auch so Selbstreinigungsprozesse entwickelt und sagt so, Moment, wie kann denn das eigentlich sein? Ich habe dieses Angebot auch bekommen, das ist so nicht richtig. Und das hatte ich jetzt neulich auch zum Beispiel wieder, dass mich jemand anrief und sagte, hast du dieses Angebot auch bekommen von, die wollen das und das? Und dann sage ich, ja, habe ich auch gesehen, aber mache ich nicht. Und dann sagte sie auch, ja, es steht halt jedes Mal drin, bitte nicht als Werbung kennzeichnen. Wie ist denn das? Ich sage, ja, das ist eindeutig, du kriegst Geld dafür, du schreibst dann diesen Beitrag oder er wird dir sogar gegeben, du darfst es nicht machen. Und da ist dann die Gefahr, wo es zu kippen droht, wenn die Ersten sagen, okay, ich kenne diesen einen Blogger, der ist Rechtsanwalt, den hole ich mir jetzt und mit dem mahnen wir die jetzt mal alle ab. Und da können wir nämlich nachweisen, wir haben beide diese E-Mails bekommen mit diesem Angebot und 2 Wochen später kam von 10 anderen Bloggern genau dieses Angebot. Das muss Werbung gewesen sein. Genau auf diese Angebote habe ich gewartet. Wir können uns gerne hinterher dann darüber unterhalten. Aber das ist halt diese Gefahr geht man dann ein. Und am Anfang, wenn das allen egal ist und keiner davon Ahnung hat, wird es sehenden Auges ignoriert. Aber irgendwann wird sich das drehen. Und in anderen Branchen ist es inzwischen so, dass die gegenseitig, wie es in jedem quasi Wirtschaftssystem dann so ist, in jeder Wirtschaftsblase, die hauen drauf und die mahnen ab, als gäbe es keinen Morgen. Machen wir gleich noch. Du darfst deinen Arm jetzt runternehmen, endlich.
Ich habe 2 Fragen. Und zwar einmal zu YouTube. Wenn ich in der Infobox schreibe, dass das ein Gutschein von war.
Machen wir gleich. So, Frage 2.
Instagram.
Ja?
Wenn ich ein Rezensionsexemplar kriege.
So,
und ich habe meine Rezension geschrieben und finde das Buch aber so schön, dass ich es unbedingt nochmal bei Instagram posten möchte.
Ja. Du hast es vom Verlag gekriegt und das ist auch immer so diese Frage, muss ich kennzeichnen, ob das ein Rezensionsexemplar war? Nein, muss man nicht. Das ist prinzipiell einfach, natürlich ist das ein Testprodukt, was du erstmal zugeschickt bekommst, damit du überhaupt quasi dann deine Rezension schreiben kannst. Es gibt dann Schwellen, wo es dahin kommt, wo man sagen muss, okay, das musst du kennzeichnen. Wenn der Reiseveranstalter sagt, hey, ich lade dich jetzt mal 2 Wochen auf Barbados ein, damit du mal gucken kannst, wie geil das bei uns ist und hinterher schreibst du einen Artikel drüber, dann ist das eine Reise vielleicht im Gegenwert von 10.000 Euro und das ist einfach eine Schwelle, wo man sagen muss, sorry Freunde, aber das muss gekennzeichnet werden. Und dann reicht es eben auch nicht, kommt das jetzt? Genau. Dann reicht es eben auch nicht, dass man einfach nur drunter schreibt, kommt jetzt, pass auf. Also, wie mache ich es erkennbar? Erkennbar mache ich es klassischerweise sowohl in Blogs als auch in Zeitschriften, was ja jetzt für uns weniger interessant ist, Werbung oder Anzeige. Jetzt machen ganz viele, schreiben drunter, Sponsored Post, Sponsored oder Hashtag Ad oder Hashtag Spon. Da dachte ich immer, das heißt Spiegel Online, aber es ist Sponsored. Da muss man sagen, differenzieren nach Kanal. Denn die Oma, die vielleicht inzwischen von der Hersfelder Zeitung bis ins Internet vorgedrungen ist, wird weiter davon ausgehen, dass über Werbung drüber steht, Werbung oder Anzeige. Soziale Medien sind aber die Leute inzwischen, der mündige Verbraucher ist inzwischen so weit, dass er weiß, naja, was steht denn bei Facebook oben drüber, da steht gesponsert. Sami Slimani, der beste Mensch im Internet, der hat hier eine super geile Waschmaschine getestet, hat die für gut befunden und hat aber hingeschrieben, Hashtag sponsert. Ja? Da würde ich normalerweise sagen, boah, irgendwie... Oma versteht das doch nicht, weil was ist denn ein Sponsor? Also das hat sie schon mal gehört, aber sponsert? Keine Ahnung. Und tatsächlich ist das entschieden worden, da gibt es noch, also ne, bei Google steht es dann immer auch irgendwie Anzeige direkt oben drüber. Tatsächlich ist entschieden worden, entschuldigt diesen schlechten, aber so sind Gerichte, die kopieren das 800 Mal und dann scannen sie es ein und dann sieht es so aus. Das ist hier irgendwie so ein Netdoktor oder sowas, ne? So irgendwie, wo immer rauskommt, ja du, klar, du hast Krebs, du armer Kerl. Und das steht unten drunter hier, und tatsächlich, das ist das Kuriosum, die haben sich gegen den Schönheitswahn nicht gewendet und nicht gegen die 5 Tipps gegen Müdigkeit, sondern sie haben nur die Aknenarben abgemahnt und haben gesagt, hier steht Sponsored Akne-Ratgeber. Und da wurde tatsächlich für Homepages, und das muss man für Blogs, und das ist abgefahren, muss man für Blogs konsequenterweise erstmal übertragen. Man weiß natürlich nicht, ich meine, das Landgericht München ist jetzt nicht das Amtsgericht Bad Hersfeld, aber das ist auch nicht die allerletzte Instanz, ne? Vielleicht dreht sich das nochmal. Im Endeffekt ist das auch im Fluss. Momentan sagt man aber, okay, der normale Zeitungsleser kommt jetzt ins Internet, der ist noch nicht so in den klassischen sozialen Medien, aber dieser normale, mündige Bürger weiß nicht, was Sponsored heißt. Da muss unten drunter stehen Werbung. Und wenn da nicht Werbung steht, dann wird es abgemahnt. Und dann verbieten die dir das Ding und dann zack, weg ist dein Akne-Ratgeber. Das ist so aber halt eben nicht auf Social Media übertragbar. Sondern bei Social Media sagt sogar die Landesmedienanstalt Hamburg-Schleswig-Holstein, die empfiehlt momentan Hashtag Ad, was irgendwie, bei Twitter hat man halt einfach nicht mehr Zeichen. Wenn du da jetzt auch noch gut sponsert, ist länger als Werbung oder Anzeige, aber Ad reicht aus, Spon reicht aus, steht nicht, kann man auch nehmen, wenn man Spiegel Online-Artikel teilt. Sponsored reicht auch aus, also es wird tatsächlich so empfohlen. Und wenn das so empfohlen wird, wird man erstmal davon ausgehen dürfen, dass das so auch Bestand haben wird. So, jetzt noch Affiliate-Links, weil wir alle auf Amazon verlinken. Und wollen wir das gleich machen oder passt das direkt? Ja, her damit. Arme hoch, der meint, man muss jedes Mal einen fetten Hashtag Ad drüber schreiben. Stefan, muss ich keinen Hashtag Ad drüber schreiben?
Tatsächlich bin ich nicht, also ich mache Insta-Stories nicht, deswegen habe ich, ich bin quasi ohne Wertung.
Okay. Nein, du warst falsch. Tatsächlich wäre es jedes Mal, wenn es tatsächlich Schleichwerbung auch ist, und ich kennzeichne es nicht, wäre es jedes Mal ein Kennzeichenverstoß. Jetzt müsste einer kommen und müsste sagen, ich mache von jedem dieser Dinger, mache ich einen Screenshot und schicke das dem Anwalt, der diesen Vortrag gehalten hat und beauftrage den und lass das abmahnen. Und dann mahnt er jedes einzelne Bild von Instagram Stories und Snapchat ab und die Frau wird ihres Lebens nicht mehr froh. Dann ist halt auch wieder die Frage, dann kann es sein, man kommt an ein Gericht, das sagt, nein, das ist absolut in Ordnung, weil das kann so gar nicht gekennzeichnet werden. Weil irgendwie der Richter der Meinung ist. Es ist nicht durchentschieden und ich würde immer sagen, man muss es kennzeichnen, man muss es eindeutig kennzeichnen. Und das ist ja auch die Frage, was tut den Leuten dann weh, da Hashtag Ad draufzuschreiben? Das ist dann nur, also ich meine, klar, sieht hässlich aus, aber sorry, so ist halt Werbung. Ne? Werbung ist halt manchmal auch hässlich. Und wenn man damit Geld verdienen will, muss man halt diese Kröte schlucken.
Jetzt ist halt meine Frage, ich meine, bei Farina von Urbanana aber auch weiß ja jeder, dass die damit Kohle machen.
Wer ist dieser Mensch?
Das ist eine Fashion-Bloggerin, heißt man.
Okay. Wie heißt sie? Farina? Farina, bitte melde dich. Dann ist es ja irgendwann so, ich meine, wenn sie das einfach nicht mehr selbst heraushebt, sondern das ist einfach der normale Gegenstand, mit dem sie arbeitet, dann muss sie es nicht, dann wird es irgendwann lächerlich, das muss man auch sagen. Wenn es aber wirklich konkrete Werbehandlungen sind, dass man sagt so, Itto Belli, die Telekom hat mir dieses geile iPhone jetzt gegeben, dann ist es sowohl wahrscheinlich, wenn da Geld geflossen ist, ist es sowohl Schleichwerbung für die Telekom als eventuell auch für Apple. Ja, dann wirst du sagen, ach so, dann kannst du es nicht mehr nachweisen.
Ja, aber dann kannst du einstellen, dass die Insta-Stories automatisch geschaut werden. Ja, und wenn man das nicht hat, ja, okay. Also, das ist
ja tatsächlich ein Interesse. Also, haben das alle mitbekommen? Es ging darum, dass ja die Insta-Stories dann weg sind und wenn jetzt jemand die quasi das Screenshot hat und retuschiert das weg, dass ich eigentlich das Ad hingemacht habe. Super fies, super Schwein, aber dann werden doch deine Millionen Follower werden doch sagen, ich hab das gesehen. Und dann kannst du die alle als Zeugen benennen und sagen, ich habe es gesehen, das war gekennzeichnet. Eine schöne Schlammschlacht, da musst du aber jemand, der echt irgendwie was Böses wollen, ne? Ja, dann ist es, wenn man es nicht nachweisen kann, dann nennt der Jurist das non liquet und dann verliert der die Beweislast hat. Und die Beweislast hat dann der dich quasi verklagt. Und wenn nicht festgestellt werden kann, ob es jetzt gekennzeichnet wurde oder nicht, in dem Fall im Zweifel für dich, und dann bist du fein raus. So, machen wir. Wir sind ja eigentlich schon drüber, ne? Deswegen, wir machen schnell. Affiliate-Links sind kommerzieller Inhalt. Kennzeichnet Affiliate-Links. Schreibt drüber oder schreibt dahinter irgendwie in Klammern Anzeige. Denn im Endeffekt macht ihr damit Werbung dafür, dass jemand zum Beispiel bei Amazon einkauft. Kennzeichnen, kennzeichnen, kennzeichnen. Wenn ihr da hinschreibt, Affiliate, gilt genau dasselbe wie bei Sponsored. Keine Sau, die älter ist als 30, versteht, was Affiliate heißt. Ich werde diesen Monat auch 30, deswegen kann ich das noch so sagen. Aber bitte schreibt hin Anzeige oder Werbung. Das ist immer eindeutig, das ist das Beste, was man machen kann. Deswegen geht auf Nummer sicher, wenn ihr irgendwelche Advertorials macht, wenn ihr Anzeigen macht, wenn ihr vorgeschriebene Beiträge nutzt, schreibt drüber Anzeige oder Werbung. Die Rechtslage ist eindeutig. Wir haben es jetzt schon so ein bisschen angesprochen, wie groß ist die Gefahr. Die Gefahr ist im Buchblockbereich momentan relativ gering, aber nagelt mich nicht drauf fest, es geht los. Denn ich habe hier von dem den Ausschnitt von Leitmedium, das war jetzt alles nur so vom Hörensagen, ich habe gehört, dass einer und so weiter, schreibt Blogger an, das ist genau dieses Ding, das ist genau dieses, hey, kennzeichne es nicht als Werbung, wir sind eine Agentur. Da wird es irgendwann in den nächsten, das wird nicht mal lange dauern, in den nächsten 2 Jahren wird da mal eine riesige Bombe platzen und da werden mal Schleichwerber elegant vom Markt geklagt. Die Kollegin Dirks aus Hamburg hat mal im Upload-Magazin, und das ist aber, glaube ich, schon 3 Jahre her oder 4, als das so richtig losging, diese Welle mit Fashion-Bloggern und so, da sind Buchblogger ja immer ein bisschen hinterher. Also auch einfach, ich meine, das ist normal, da fließen halt auch einfach nicht solche Summen. Je stärker sich eine Szene professionalisiert, desto, das heißt in dem Fall, ne, so, je mehr Geld dann auch fließt, umso mehr ist mit der Durchsetzung rechtlicher Standards, also auch mit Abmahnungen zu rechnen. Alle sagen immer so, Gott, die Abmahnanwälte und die sind alle so fies und die sind so Schweine. Wenn man sich mal anguckt, wie Telefonanbieter sich gegenseitig mehrfach täglich zum Teil, wenn neue Werbung rauskommt, wegen Sternchenhinweisen abmahnen. Das ist einfach nur, es geht nur hin und her oder so Anzeigeblättchen, was weiß ich, der kann also was, ne, kennt ihr diese Dinger, die immer so auf der Schwelle in der Tür liegen, wo nur Anzeigen drin sind. Das ist voll mit Schleichwerbung. Und wenn es dann 2 in einer Stadt gibt, die hauen sich die ganze Zeit nur auf die Nase. Das ist total abgefahren. Das ist quasi, so funktioniert das Leben da draußen. Ist ja eigentlich vorbei, ne? Wir machen schon schnell Gewinnspiele. Gewinnspiele, Facebook, immer, bitte, immer Teilnahmebedingungen dazu. Das will Facebook, das will das Gesetz. Die müssen klar und unzweideutig sein. Schreibt rein, was es zu gewinnen gibt, wer es verlost, wie man teilnehmen kann. Es gibt tolle Vorlagen im Internet. Einfach durchexerzieren, was die euch sagen. Das ist kein Hexenwerk. Vor allem, es muss nicht, und in dem Fall ist es sogar besser, wenn es irgendwie nicht hochtrabend juristisch klingt, sondern jeder muss es verstehen können. Jeder, der das liest und teilnimmt, muss wissen, es gibt das zu gewinnen von dem und dem. Ich muss da das und das für machen. Das ist dann zu Ende und ich kriege es zugeschickt. Ja. Ist gutes Ding, denn Gewinnspiele mit Werbecharakter müssen klar erkennbar sein. Ein Beispiel, der Preis wird vom Hersteller unentgeltlich zur Verfügung gestellt. Ist immer so ein Ding, wenn man ganz sicher gehen will, schreibt man es hin. Viel wichtiger ist dabei aber, dass man da nicht in das Gewinnspiel die Werbung reinsteckt. Dass man also so tut, als würde man ein Gewinnspiel machen, wenn man das Buch extrem gut findet, bekommt dann die Exemplare gestellt und dann packt man auch noch Werbung in die Beschreibung. Das ist sowas, wo man auch immer sagen muss, so, ist eine Grenze. Es wird erstmal, wahrscheinlich wird niemand in diesem Raum jemals in seinem Leben für Schleichwerbung abgemahnt werden. Ziemlich sicher sogar. Aber es ist eben so, es kann ein schmaler Grat sein. Und wenn du dich dann nämlich anfängst und hast den Streit wegen den Instagram-Stories, oder einer von euch jetzt, ne? Und man hat erstmal einmal angefangen und dann hat einer eine Rechnung offen. Und dann kommt aber die Lawine ins Rollen. Passt auf bei Facebook. Facebook hat seine eigenen Guidelines, muss immer drunter stehen. Facebook steht mit dem Gewinnspiel nicht in Verbindung, keine Haftung und so weiter. Findet man ebenfalls alles im Internet, findet man ebenfalls alles bei Facebook selbst, die diese Regeln aufstellen. Dasselbe gilt für Twitter und Instagram. Da muss man immer ein bisschen gucken, das ändert sich mal. Aber es gibt immer findige, pfiffige Rechtsanwälte, die sofort 2 Stunden später darüber bloggen und sagen, was man machen muss. Findet das nicht statt im. Ja. So, Scratch ist fertig, ich bin fertig, ihr seid fertig. Ein letztes, was ich euch mit auf den Weg geben will, und das ist quasi das Wichtigste, ihr musstet jetzt 1 Stunde ausharren, um jetzt diese Pyramide sehen zu dürfen. Das Internet und das Recht funktionieren wie folgt. Ich muss mich immer am Anfang fragen, das, was ich hier mache, darf ich das? Und von diesen Sachen, die ich vorhabe, die so viel sind, darf ich nur so viel? Und den Rest mache ich einfach. Das heißt, ich habe jetzt diese Basis, auf der ich arbeite, die quasi hier am, ne? Also dieser kleine Rand, der ist in Ordnung. Der Rest, da bin ich drüber. Aber dann kommt die zweite Frage, und da wird es schon weniger die Gefahr, erwischt mich denn überhaupt wer? Das heißt, habe ich entweder einen Feind, weil ich dessen Instagram-Stories abgemahnt habe, dann muss ich zusehen, dass ich meine immer auch konform mache. Das ist nämlich der Witz, wenn nicht irgendwann mal einer dieser Telefonanbieter angefangen hätte, einen anderen Telefonanbieter wegen Sternchenhinweisen abzumahnen, dann würde uns so viel Zeug untergejubelt, wenn ich dann irgendwann eine Wettbewerbsbehörde käme, das wäre nicht mehr feierlich, weil die natürlich wissen, wir machen selber ja auch ständig falsch. Aber dann ist es so, wenn erstmal einer anfängt und die Lawine losgeht, dann wird nur noch draufgehauen. Aber erwischt mich, wer heißt, sowohl sieht es überhaupt jemand, erkennt es jemand, das gilt auch dafür, wenn ich irgendwie fremde Fotos nutze, wenn ich den Fotografen verlinke und der will das aber nicht, bekommt er es mit und wird möglicherweise angepisst sein. Aber das Risiko wird weniger, weil von diesem Ganzen, was ich mache, was ich nicht darf, ist wieder ein ganzer Punkt dabei, der einfach niemandem auffällt. Und dann ist nämlich die Sache, dem es aufgefallen ist, hat der dann auch noch Zeit, Lust, Muße und einen Anwalt, und das heißt ja dann immer Geld, das auch zu verfolgen. Denn wenn das keiner verfolgt, wo kein Kläger, da kein Richter, und dann passiert euch auch wieder nichts. Das ist sowas, da kann man nur ran. Ich will niemanden jetzt quasi auffordern damit, ständig massenweise Rechtsverstöße zu begehen. Aber es heißt auch, man darf sie nicht ins Boxhorn jagen lassen und man darf nicht ständig von irgendwie einer drohenden Gefahr ausgeben, dass man irgendwie mit einem Bein im Knast steht und schon wieder irgendwie 1500 Euro für eine Abmahnung zurücklegen muss. Das ist so nicht. Das Internet ist im Wandel. Viele Sachen sind vielleicht momentan unfair, die von Gerichten entschieden werden, weil die Gerichte noch nicht eingestellt sind darauf, weil die sich damit nicht auskennen. Viele Sachen ist auch die Gesetzeslage, einfach weil der Gesetzgeber nicht hinterherkommt. Das Internet ist viel zu dynamisch, als dass man da ständig irgendwie die Gesetzgebung anpassen könnte. Man sollte sich immer überlegen, dass man als redlicher Nutzer, vor allem wenn man irgendwie anfängt, Follower zu generieren damit, dass man seine Follower nicht in das Licht führt, dass man ehrlich ist, dass man transparent ist. Und dann kann man gewisse kleine Risiken immer auch eingehen. Fertig, vielen Dank. Gut durchgehalten. Jetzt haben wir natürlich das Problem, dass wir eigentlich schon viel, viel zu sehr drüber sind. Ne? Deswegen würde ich vielleicht sagen, dass wir es so machen, dass einfach alle Fragen... Sind denn noch mega viele Fragen? 1, 2, 4, 5, 6? Ja gut, komm, machen wir mal. Du hast noch gar nichts gesagt. Raus damit. Da würde ich jetzt, wenn ich der gegnerische Anwalt bin, würde ich sagen, keiner liest die Artikel zu Ende. Deswegen nimmt er am Ende den Hinweis auch nicht wahr, deswegen müsste es am Anfang stehen. Aber das ist halt auch wieder so. Im Endeffekt, du hast es gekennzeichnet. Kann man so sehen und so sehen. Ich würde sagen, geh auf Nummer sicher, wenn du es sowieso kennzeichnest, weil ihr alle eure Werbung immer kennzeichnet, schreib es oben drüber. Wolltest du was wissen? Sternchenhinweise sind in Ordnung, also so könntest du es auch machen, dass man sagt, man setzt ein Sternchen, dann weiß jeder, wieder der mündige Bürger weiß, irgendwas ist da jetzt, und wenn ich jetzt das unten lesen will und wissen will, was da Sache ist mit diesem Link, dann muss ich runterscrollen, wie eine Fußnote. Also auch das würde ich sagen, ist absolut, bis jemand was anderes gerichtlich durchgesetzt hat, ist das absolut ausreichend. Ja? Sind die Idee nicht schlecht? Wenn man sagt, Skype reicht, müsste eigentlich auch das reichen. Wobei bei Skype halt der Vorteil ist, Skype vergibt ja auch diese Telefonnummern. Das heißt, du kannst theoretisch als normaler Mensch, du darfst halt die Hürden nicht so hoch machen. Wenn ich jetzt, natürlich kann man sagen, jeder Mensch auf der Welt hat Facebook inzwischen fast. Natürlich kann der mich dann einfach bei Facebook anschreiben. Aber was ist halt mit dem armen Menschen, der kein Facebook hat? Der muss also, um dich zu kontaktieren, muss der extra sich bei Facebook anmelden. Da sagst du, Junge, dann schreib mal einfach eine E-Mail. Oder halt schick eine Brieftaube an die Dings. Bei Skype die Möglichkeit, dass man da so anruft auch, ne? Weil irgendwie zu den Namen selber werden auch so Nummern zugeteilt. Kann man theoretisch mit Telefonen anrufen. Ja. Ich weiß, also ist meiner Meinung oder meines Wissens nach nicht durchentschieden worden. Mach's doch mal einfach so und guck mal, ob dich einer abmahnt. Also es ist schwierig. Ich weiß nicht, ob es entschieden ist, und deswegen, wenn du auf Nummer sicher gehen willst, Telefonnummer. Deswegen, dass es auch immer recht Kontaktformular reicht, weil nämlich meiner Meinung nach es so ist, aber das ist halt auch wieder, das ist meine Privatmeinung so ein bisschen. Natürlich sind Kontaktformulare immer auf deine E-Mail-Adresse aufgeschaltet, aber es ist so, eine E-Mail schreibt man ja anders als ein Kontaktformular auszufüllen. Deswegen ist es meiner Meinung nach ein zweiter Zugang, der halt quasi zweimal bei dir im E-Mail-Postfach landet, aber das kann ja egal sein. Denn das Kontaktformular kannst du, da brauchst du keine eigene E-Mail-Adresse für, sondern du kannst das einfach eingeben, kannst sagen, hier, fertig. Deswegen ist meiner Meinung nach so, das hätte ich vorhin vielleicht schon sagen können, meiner Meinung nach reicht, wenn man zu der E-Mail-Adresse ein eigenständiges Kontaktformular hat. Und das am besten dann sogar noch direkt unter das Impressum packt.
Ich glaube, es gibt das sogar eine Art, dazu eine Richtung zu entscheiden. Deswegen habe ich das mit dem Kontaktformular nicht mit meiner Handynummer gemacht.
Oder den Beitrag dazu gelesen und hast das so gemacht. Okay, wenn du die hast, dann schick mir die mal, das würde mich interessieren. Weil das ist immer sowas, das ist eigentlich das Einfachste. Ne? Sozusagen der Hinweis, Datenschutz ist immer noch mal so ein eigenes, schwieriges Ding. Da könnten wir jetzt quasi noch mal eine Stunde drüber sprechen, wie eure Datenschutzerklärung aussehen muss. Also, Susanne weist darauf hin, bitte, und da gibt es ja wahrscheinlich irgendwelche Plugins, die das sowieso automatisch machen, ne?
Nee.
Achso, okay, also seht zu, dass ihr euren Blog entsprechend verschlüsselt. Ja. Ja, das ist diese Entscheidung vom Landgericht Hamburg, die da auch entsprechend Wellen geschlagen hat. Im Endeffekt ist es so, dieses ganze Framing und Einbetten, was man ja zum Beispiel mit YouTube-Videos macht, wo man häufig quasi davon ausgehen muss, okay, wahrscheinlich ist das eine Urheberrechtsverletzung, dass dieses Video überhaupt da steht, ist momentan, oder das haben höhere Gerichte, das Landgericht Hamburg gesagt, dass das, solange man nicht angeschrieben wurde vom Urheber, der sagt, es runter, also Notice and Takedown, ist es zulässig und in Ordnung. Und deswegen würde ich erstmal abwarten, ob dieses Urteil vom Landgericht Hamburg, ob das in der nächsten Instanz überhaupt, wenn es in die nächste Instanz geht, Bestand hat, und würde mir tatsächlich, das sagt man als Anwalt selten, und ich hoffe, keiner hört zu, aber ich würde mir deswegen keine zu großen Gedanken machen. Auf, Wolfgang schaut mit den Füßen.
Ja, ich bin dafür da.
Ja. Also wie gesagt, Angebot steht. Wenn jetzt jemand irgendwelche schwierigen Fragen hat, die er auf der Seele hat, wir können uns dann draußen nochmal treffen. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit.
Danke fürs Zuhören. Wir sehen uns auf der nächsten Leipziger Buchmesse.